Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hallo Sophie.
Hi Christoph.
Deutschland, das Land der Ingenieure und Tüftler, der Ingenieurinnen und Tüftlerinnen, muss man sagen. So haben wir uns früher gern selbst gesehen. Aber wenn wir ehrlich sind, dieses Bild hat inzwischen ein paar Risse bekommen. Ziemlich deutliche Risse, oder? Sophie, wie siehst du das?
Ja, absolut. Wenn wir auf Innovationen in der Tech-Branche oder auch bei Zukunftstechnologien wie KI schauen, dann hinkt Deutschland meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr hinterher. Gerade in der Verwaltung ist das echt eine absolute Katastrophe. Ich habe es gerade heute Vormittag erlebt, denn ich habe verzweifelt versucht, meinen neuen Reisepass zu beantragen. Ich erspare dir jetzt mal die Details, Christoph, aber es ist wirklich eine harte Geduldsprobe und wird mich sicherlich auch noch einige Zeit kosten. Dabei ist das Problem ja nicht neu, aber die Frage, die bleibt eben immer noch dieselbe. Wie können wir das endlich überwinden? Und vielleicht noch wichtiger, was für politische Weichenstellungen sind nötig, um unser Land wirklich voranzubringen? Gerade jetzt vor den Neuwahlen.
Genau, es stehen Neuwahlen an und damit gibt es Chancen für echte Veränderungen. Aber wie muss Politik aussehen, die Innovation wirklich fördert und unser Land voranbringt? Das ist die Preisfrage.
Ich meine, es geht ja nicht um bürokratische Probleme wie die ich gerade erlebt habe. Es geht um viel, viel größere Themen. Wie können wir als Land wieder die richtigen Anreize schaffen, um Innovationen zu fördern? Warum läuft es bei uns so schleppend, wenn wir doch eigentlich so viel Potenzial haben?
Und wie könnten wir zum Beispiel die Gründerkultur stärken, endlich genug Geld in Startups hinein investieren, den Tech-Sektor auf das nächste Level heben, Investitionen in Deep Tech beflügeln und gerade in Sachen Digitalisierung nicht nur bei der Verwaltung, sondern in allen Branchen quer durch die Bank den enormen Aufholbedarf irgendwie mal abarbeiten?
Ja, und was mich besonders interessiert ist, wie kann Deutschland im internationalen Wettbewerb besser mithalten? Gerade in Zeiten von KI und Digitalisierung und im Vergleich mit anderen Ländern wie den USA und China. Die tätigen riesige Investitionen in Forschung und Entwicklung und wir müssen uns die Frage stellen, wie wir hier besser aufgestellt sein können. Was braucht es, damit Deutschland nicht den Anschluss verliert?
Richtige und wichtige Fragen. Wir möchten versuchen, heute darauf einige Antworten zu geben und haben dafür einen besonderen Gast eingeladen, einen echten Experten für Innovation und Technologie. Er kennt die Herausforderung, er kennt die Chancen und er weiß, wo es an welchen Stellen hakt. Wir reden heute mit jemandem, der in der Branche nicht nur tief verwurzelt ist, sondern aktiv auch politisch an den Lösungen mitarbeitet, um den Innovationsstandort wieder voranzubringen. Jetzt haben wir es richtig spannend gemacht, oder?
Ja, ich würde sagen, wir starten, oder?
Ich würde sagen, wir starten in die Folge. Auf geht's.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
Philipp Klöckner.
Philipp Klöckner zählt zu den herausragendsten Persönlichkeiten der deutschen Tech- und Startup-Szene. Seine Karriere, die begann bei Idealo, Deutschlands führendem Preisvergleichportal, wo er bis 2011 als Inhouse-SEO-Experte, Product Manager und später als CMO maßgeblich an der erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens beteiligt war. Nach dieser Zeit schloss er sich Rocket Internet an, der berühmten Startup-Schmiede der Samba-Brüder. In den letzten 15 Jahren hat Philipp sehr aktiv an über 100 Startups und Wachstumsunternehmen mitgewirkt, von denen ein gutes Dutzend den begehrten Unicorn-Status erreichte. Seit 2017 konzentriert er sich darauf, als Berater für führende Private-Equity-Firmen, Venture-Capital-Fonds und Wachstumsunternehmen tätig zu sein. Außerdem investierte er zusätzlich als Angel-Investor in aufstrebende Startups. Neben seiner Tätigkeit als Investor ist er auch ein anerkannter Analyst der Tech-Branche. Deswegen unterstützt er Fonds wie KKR bei der Bewertung von Unternehmen und Märkten. Und er hostet selbst einen sehr erfolgreichen Tech-Podcast, der heißt Doppelgänger. Also wer nach dieser Folge mehr von Philipp hören möchte, unbedingt mal reinhören. Jetzt starten wir aber erstmal hier ins Interview.
Philipp Klöckner, schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen.
Hallo, freue mich sehr, da zu sein.
Philipp, du giltst vielen als einer der besten Digitalisierungsexperten des Landes, hast dich sehr früh in deiner beruflichen Laufbahn mit dem Wandel zur Digitalökonomie beschäftigt und bis jetzt eine auch nach außen sehr stark sichtbare Stimme in Sachen Innovation und Wandel. Was läuft schief in Deutschland? Warum sind wir so schwach im Wachstum? Warum tragen wir die rote Laterne?
Ich glaube, zur Analyse gehört, dass wir uns zu lange auf wenige Schlüsselindustrien konzentriert haben. Die Automobilindustrie, also insbesondere Verbrenner natürlich, mit den dazugehörigen Zulieferindustrien, also Werkzeug, Metallbau und so weiter. Und dass wir auf externe Energiequellen vertraut haben, die nicht so zuverlässig sind, wie wir mal dachten. Und gleichzeitig viele andere Industrien nicht weiter verfolgt haben. So, wir waren mal die Apotheke der Welt. Ich glaube, der Life Science Sektor, der Biotech, Pharmasektor, dass da prinzipiell viel Potenzial drinsteckt. So, das braucht vor allen Dingen Köpfe. Gute Köpfe haben wir, Ressourcen haben wir nicht im Land. Und vielleicht werden andere Industrien da zumindest als Diversifikation ganz schlau gewesen.
Welche Industrien jetzt nach vorne schauen, sollten wir denn in den nächsten 4 bis 5 Jahren ganz besonders ins Visier nehmen?
Ja, also wie gesagt, der ganze Life Science, Pharma, Biotech Sektor, sagen, BioNTech hat ja nochmal gezeigt, auch was da für Potenzial steckt, sagen, was man aus Forschung auch machen kann mit relativ wenig Mitteln. Ansonsten glaube ich, ist alles, was Green Tech, Carbon Capture ist und so weiter, weiterhin interessant. Ich glaube, der Aerospace-Sektor ist spannend und wir haben da noch eine Edge im Moment. Und wahrscheinlich auch alles, was Defense oder Freedom Tech oder Resilience Tech oder wie auch man sagen, Waffensysteme gerade nennen möchte, könnte auch noch spannend sein. Das sind so die Sachen, die mir jetzt auf Anhieb einfallen würden, die interessant wären.
Die meisten der Themen, die du gerade genannt hast, da haben wir eine inhaltliche Führung, eine technische Führung, aber es geht dann auch immer gleich die Debatte los. Wollen wir das wirklich? Wenn du Biotechnologie sagst, kommt sofort der Einwand, das ist von vielen, das ist genetisch manipuliert, das kann nicht gut sein. Wenn du Energie sagst, Stichwort Kernenergie, es wird grundweg abgelehnt und in vielen anderen Branchen auch immer wieder der gleiche Reflex, das sollten wir nicht machen, da sollten wir erstmal jahrelange Technikfolgenabschätzung betreiben, bevor wir uns der Sache wirklich nähern. Und am Ende erobern andere den Markt. BioNTech, hattest du erwähnt, ist mit seiner Krebsforschung nach Großbritannien abgewandert, weil es dort einfach einfacher fällt. Was kann man denn tun, um diese öffentliche Debatte weniger destruktiv zu führen?
Ja, also ich glaube, es gibt fast ausnahmslos keine Technologie, die nicht auch potenziell negative Implikationen hätte. Sondern es geht darum, sagen, Industrien auch sinnvoll zu regulieren, um sagen, negative Folgen abzuschätzen und zu minimieren. So wie man jetzt bei der KI zum Beispiel bei künstlicher Intelligenz auch muss. Ne? Also die bietet unheimliches Potenzial natürlich und viele Risiken. Und es geht eben darum, die Risiken zu dem Zeitpunkt, wo sie eintreten können, also wenn sie den Markt treffen, zu regulieren. Und bis dahin würde ich sagen, insbesondere die Forschung, aber so wenig wie möglich regulieren, sondern eben sogar fördern, wenn möglich.
Bei der Genschere beispielsweise, also CRISPR-Cas ist ja Produktion zurzeit in Europa noch verboten, obwohl die Technologie auch ganz entscheidend mit in Europa entwickelt worden war. Jetzt findet die Produktion anderswo statt und wir importieren, man könnte fast sagen reimportieren, dann die damit hergestellten Medikamente. Wann setzt denn Regulierung klugerweise an? Du hattest gerade gesagt, wenn Schaden auftreten, wir neigen aber dazu, Regulierung ins Leben zu rufen, lange bevor überhaupt Schäden aufgetreten sind. Was ist der richtige Zeitpunkt?
Ja, und genau das ist falsch. Also wir sollten, so wie das bei Lebensmitteln, Gefahrstoffen oder pharmazeutischen Erzeugnissen machen, ist eben dann, wenn es Konsumenten und Märkte betreffen kann, ich glaube, dann sollte Regulierung einsetzen und wir sollten nicht Forschung und Labore regulieren. Und das ist ja gerade eine der Gefahren für die KI-Industrie in Europa, dass man eben quasi zu früh schon die KI-Forschung zum Beispiel ab einer gewissen Größe von Modellen oder einer gewissen sagen, Rechenpower, die dahinter steht, beginnt zu regulieren, statt dann, wenn wirklich Risiken eintreten oder wenn sagen, die Allgemeinheit davon eventuell advers beeinträchtigt werden könnte. An der Stelle sollte natürlich erst reguliert werden, so wie das in anderen Industrien ja auch vollkommen üblich ist. Also es gibt, glaube ich, kaum Industrien, die wir quasi im Labor schon, vielleicht die Nuklearenergie wird natürlich besonders überwacht, aufgrund der Ausmaße, aber ansonsten gibt es, glaube ich, kaum Industrien, wo man das ähnlich macht.
Du verfolgst die europäische KI-Regulierung natürlich sehr genau. Kannst du uns vielleicht so in einigen Stichworten durchführen, was die jetzt vorsieht und wo diese Forschungsregulierung einsetzt und warum und wo sie zu früh einsetzt?
Ja, im weitesten Sinne ist sicherlich eines der Probleme, dass es ab einer gewissen Größe der Modelle einsetzt. Wenn es gewisse, also es gibt verschiedene Gefahrenstufenunterscheidungen, also wenn sie zum Beispiel Entscheidungen trifft, die eben für das Leben von Menschen sehr relevant sein kann, zum Beispiel Jobentscheidungen in der HR-Industrie, dann ist sie besonders reguliert. Ich überlege gerade, was es gibt noch eine weitere. Es gibt natürlich Anforderungen, andere Robustheit, Transparenz, Nachvollziehbarkeit und so. Ich glaube, das ist auch alles richtig. Also insbesondere bei Transparenz bin ich sehr dafür, dass man, so wie man verstehen will, was in Lebensmitteln, die man isst, drin ist oder in pharmazeutischen Erzeugnissen, dann sollte man auch wissen, wie diese KIs trainiert worden sind, zum Beispiel, was die Daten sind, die da drin stecken. Ich glaube, das ist zum Beispiel ein sehr sinnvoller Anspruch an Regulierung.
Aber es greift zu früh. Es kommt zu früh. Würdest du ablehnen, eine Regulierung des Large Language Models von der Größe abhängig? Würdest du sagen, ist eigentlich, man könnte ja das Argument vertreten, dass man auch LLMs sozusagen von ihrem Ergebnis her beurteilt, egal wie groß sie sind, groß oder klein. Wenn sie Nutzen anrichten, dann keine Regulierung. Wenn sie Schaden anrichten, dann Regulierung. Sollte man in diese Richtung gehen?
Ja, absolut. Also ich glaube, die Größe ist fast arbiträr. Ne? Also warum legt man das überhaupt fest? Im Zweifel geht es darum, dann gewisse Player bei gewissen Größen zu treffen und andere wieder nicht. Ich glaube nicht, dass die Größe des Modells, die Anzahl der Parameter oder die Rechenpower dahinter schon Aufschluss zulässt über die potenzielle Gefahr aus einem Modell. Also ich kann auch ein sehr großes Modell künstlich verkleinern und effizienter machen und könnte es dann unter eine gewisse Größe wieder bringen. Das kann theoretisch aber genauso gefährlich sein wie die große Variante, weil es zu den gleichen Schlüssen kommt nach einer gewissen Optimierung des Modells. Deswegen verstehe ich nicht so richtig, was der Ansatz hinter dem Maßstab sein soll.
Schauen wir nochmal auf ein anderes Feld der Regulierung, das dich lebensgeschichtlich, könnte man sagen, sehr stark beschäftigt hat, nämlich Suchmaschinen. Du hast lange Zeit als Suchmaschinen-Experte, Optimierungsexperte gearbeitet. Wir kennen uns von Axel Springer. Du warst auch lange bei Idealo. Und die Kritik von Idealo, auch von Axel Springer, von deiner Person, meiner Person an Google war, dass Google den Markt monopolisiert und es nicht mit rechten Dingen zugeht, wenn Google einen Marktanteil von 96-97% in Deutschland, Europa und vielen anderen Märkten erreicht. Idealo gehörte zu den Klägerinnen vor der Europäischen Kommission, hat Beschwerde eingelegt. Es sind milliardenschwere Strafen verhängt worden gegen Google und die haben in der Summe nicht dazu geführt, dass es irgendwie besser geworden wäre. Die Marktanteile sind ziemlich genau die gleichen wie früher vor den Klagen und die einzige Gefahr, die Google jetzt erwächst, kommt durch technologische Disruption, OpenAI, ChatGPT. Die Regulierung trotz Milliardenstrafen hat vergleichsweise wenig gebracht und selbst die Amerikaner, zumindest unter der jetzigen noch obwaltenden Regierung, denken jetzt offen und laut über eine Aufspaltung von Google nach und von anderen Tech-Konzernen. Wenn du jetzt die 20 Jahre dieser Antitrust-Kampagne, der Beschwerden, der Reaktion der Politik darauf in der Rückschau betrachtest, hat das was gebracht? Wäre es noch viel schlimmer geworden, wenn man es nicht gemacht hätte? Und was folgt daraus für künftige Technologien?
Also ich glaube, was gebracht hat, ist zumindest, dass ich eine gewisse Grundskepsis gegenüber diesen großen Tech-Monopolen verbreitet hat. Ich erinnere mich, als wir angefangen haben, als Problem darzustellen, galt man noch als Netzbeschmutzer oder Digitalisierungsverweigerer oder so, wenn man darauf aufmerksam gemacht hat, dass sich mit diesen großen Tech-Konzernen auch große Gefahren oder mit diesen Monopolen große Gefahren verbinden für die Innovationskraft der restlichen Wirtschaft. Ich glaube, das hat sich geändert. Also in Europa haben wir das ein bisschen früher gesehen. Inzwischen ist es, wie du richtig sagst, selbst in den USA und auch vielen anderen Ländern angekommen, wo Google damit zum Regulierungsziel wird. Und vermutlich ist die Zerschlagung das einzige Mittel, was wirklich wirksam ist. Weil was wir gesehen haben in Europa ist, wie du richtig ansprichst, also diese Strafen verfehlen ihr Ziel. Sie sind zu klein. Der fortgesetzte Missbrauch und die Profite aus dem fortgesetzten Missbrauch sind einträglicher, als die Strafen schädlich sind für die großen Konzerne. Die sogenannte Rekordstrafe betrug so 2,4 Milliarden Euro, das ist für Google am Ende eben doch nur ein besseres Parkticket am Ende und ist nicht dazu geeignet, eine ausreichende abschreckende Wirkung zu entfalten. Und gleichzeitig ist es durch die schnelle Veränderbarkeit und Anpassbarkeit oder Agilität und Dynamik von digitalen Produkten natürlich so, dass jeder Regulierungsansatz oder jeder Ansatz, eine Lösung zu schaffen, sogenannte Remedies, also Verbesserungen, die problematische Situation auflösen, die können natürlich einfach umgangen werden, indem man Produkte verändert, um das Gleiche zu erreichen mit anderen Mitteln. Also ich kann sehr konkret ein Fehlverhalten von Google sanktionieren oder verbieten und dann findet Google oder andere Tech-Konzerne natürlich auch Möglichkeiten, das gleiche Ziel mit anderen Mitteln zu erreichen. Und das Einzige, was eventuell möglich ist, um das nachhaltig zu verhindern, ist dann eine Zerschlagung, weil dann einfach der Incentive fehlt, seine eigenen Töchter zu bevorzugen. Das ist ja, was Google vorgeworfen wird, dass sie mit dem Monopol in der horizontalen Suche andere Märkte erobern, den Markt für Flugsuche, für Preisvergleiche, Shopping-Suchen, für Hotelsuchen, für Ferienwohnungen, für Jobs und so weiter und so fort.
Es ist ja als sogenannte Remedy, als Hilfsmittel, als Heilungsmittel auch mal vorgeschlagen worden, nicht die Zerteilung. Die Zerteilung galt ja eigentlich als das Mittel der Wahl zum Sprengen und zum Bekämpfen von Monopolen seit Roosevelt. Hat dann ja auch in der Vergangenheit ganz gut funktioniert. Stichwort amerikanische Telekommunikationsindustrie oder auch die Erdölindustrie, Esso, Standard Oil. Heute muss das aber nicht zum gleich guten Ergebnis führen. Es gibt deswegen eine Denkschule, die sagt, man müsste es anders machen. Man müsste eigentlich den Datenschatz als Common Source, als Open Source betrachten. Also wenn ich eine Suche bei Google eingeben, dann sind wir diejenigen, die die Suche eingeben. Das mag jetzt kein großes Kunstwerk sein, die Suche eingegeben zu haben, aber immerhin, wir haben es eingegeben, nicht Google hat es eingegeben. Und wenn man dieses Repositoire von eingegebenen Suchen öffentlich stellen würde und jedermann könnte mit einer Schnittstelle darauf zuprogrammieren, dann könnte wieder Wettbewerb in dem Markt entstehen. Dann würde Kreativität und Innovation in diesem doch vergleichsweise innovationsarmen Markt zurückkehren. Was hältst du von dem Argument? Ist das aussichtsreich?
Der Vorschlag ist auf jeden Fall besser als der Ruf danach, den Algorithmus Open Source oder zu allem Ende zu machen. Das gab es zwischendurch auch, ich glaube Sigmar Gabriel hat es mal gefordert, wenn ich mich recht erinnere, dass man den Google-Algorithmus Open Source machen sollte. Das ist in jedem Fall falsch, weil das tatsächlich nicht die Stärke ist. Den Algorithmus könnte man wahrscheinlich schnell nachbauen. Du hast vollkommen recht, das, was Googles macht eigentlich ist, sind die Nutzerdaten, die wir kreiert haben, sowohl weil sie ein hohes Maß an Personalisierung für die Suchmaschine erlauben, aber weil sie auch aggregiert über alle Nutzer hinweg eben es ermöglichen, das beste Produkt zu bauen, riesige Netzwerkeffekte bedingen und so weiter. Ich glaube, es wäre tatsächlich förderlich für Innovation, würde man diese Daten verfügbar machen für dritte Parteien. So in Grundzügen geht das ja durch die DSGVO. Also ich kann mir meine Daten theoretisch runterladen oder aushändigen lassen, aber sie sind eben nicht so verfügbar und übertragbar ohne weiteres, wie es möglich sein müsste. Ne? Idealerweise hätte man so eine Art Datensafe oder Data Vault, wo die Datenspuren, die ich hinterlasse, bei verschiedenen großen Anbietern gespeichert werden und die ich der nächsten Suchmaschine oder dem nächsten sozialen Netzwerk, mit dem ich mich sozusagen anmelden möchte, zur Verfügung stellen könnte. Ich glaube, das wäre in jedem Fall innovationsfördernd, aber da Google ja weitere Mittel auch nutzt, um sein Monopol zu verfestigen, indem sie sich zum Beispiel in die großen Hardwarehersteller mit Revenue Share Deals einkaufen, also 20 Milliarden an Apple weiterreichen und so weiter, wird das allein zumindest Status heute nicht mehr reichen. Es hätte am Anfang vielleicht ein sehr kompetitives Environment wieder schaffen können, aber man müsste verschiedene andere Sachen mit angehen, also zum Beispiel diese Exklusivitätsvereinbarung verbieten, wo Google sich sichert, die Hauptsuchmaschine auf anderen Hardwaregeräten zu sein. Man müsste Chrome sozusagen und das Android-Betriebssystem, wo Google sich selber eine Vorrangposition sichert als Suche, wahrscheinlich abspalten oder auch da die Selbstbevorzugung verbieten. Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Aber es würde der Startup-Landschaft oder Innovation sicherlich helfen, wenn die Nutzer ihre Daten einfacher teilen könnten mit dritten Anbietern.
Ist denn die These und Aussage richtig, dass es sich bei Suche um einen wettbewerbsarmen Markt handelt?
Ich würde sagen, man hat in der Suche, also Google verbessert Suche schon allmählich und ich glaube, man muss auch zugeben, dass die horizontale Suche immer besser geworden ist, wenn man es vergleicht mit vor 10 Jahren. Also es gibt Nachteile, dass man mehr Werbung sieht und so weiter. Aber ich glaube, die Qualität der Suche, der Grad an Personalisierung und so weiter, hat sich schon stark verbessert. Aber trotzdem fehlen, glaube ich, Innovationsanreize, weil es einen Mangel an Competition, an Konkurrenz gibt. Ich glaube, das kann man so schon sagen. Sonst hätten wir vielleicht auch bezahlte Services und so weiter. Oder Suchmaschinen. Es gibt ja wenige Suchmaschinen, nur keine großen, die zum Beispiel absolute Privacy versprechen. Und auch das hätte man in einem kompetitiveren Environment vielleicht.
Stellt OpenAI denn eine Bedrohung für Google dar? Mir persönlich geht es so, würde mich interessieren, wie dein Eindruck ist, dass wenn ich wirklich was schnell wissen möchte, dann gebe ich es bei ChatGPT ein, weil dann kriege ich nicht, wenn die OneBox bei Google kommt, wo die Antwort schon mit drin steht, dann ist das schon vergleichbar mit ChatGPT, aber wenn ich einfach nur Links bekomme und muss mich dann durch die Links klicken, um die Antwort zu suchen, dann geht es für mich persönlich bei der Recherche schneller, wenn ich ChatGPT frage. Ist das eine Bedrohung für Google?
Ich glaube, das ist das dass Perplexity und ChatGPT das ist, was einer Bedrohung am nächsten kommt. Also wir haben lange nicht mehr so viel, also lange keinen ernstzunehmenden Angriff auf Google gesehen, glaube ich. Und da sind die beiden wahrscheinlich nah dran. Aber ich glaube, man unterschätzt auch, wie allmählich solche sogenannten Shifts voranschreiten. Also in der Regel handelt es sich dabei um marginale Verschiebung. Oft ist es einfach so, dass nur die jüngste Generation der Internetnutzer sein Verhalten ändert und sagen die breite Masse in der Regel das nur sehr marginal oder langsam tut. Das heißt, ich glaube nicht, dass OpenAI oder Perplexity zusammen mehr als 5-6% Marktanteil gewinnen werden in den nächsten 3 Jahren, ehrlich
bei
gesagt.
Bei Search.
Search ist ein großer Markt, muss man sagen. Das sind ungefähr 200 Milliarden an Marktvolumen, die allein Google einnimmt gerade. Das heißt, auch 5-6% können viel sein. Aber ich glaube nicht, dass da zu zweistelligen Marktanteilen in den nächsten 3 bis 5 Jahren kommt. Das würde mich sehr überraschen, ehrlich gesagt.
Nun ist Google ja einer der Pioniere auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz gewesen, als AlphaGo den Go-Weltmeister geschlagen hat. Ich glaube, kurz davor oder kurz danach hat Google das Unternehmen übernommen, zumindest massiv hineininvestiert. Daraus ist dann AlphaFold geworden. Die Biologie wird gerade damit revolutioniert. Kein anderes Großunternehmen meiner Kenntnis nach war früher bei dem Thema so massiv investiert wie Google. Und trotzdem werden die von OpenAI überholt oder sind überholt worden. Jetzt versuchen sie mit Notebook und anderen Produkten hinterherzukommen. Aber wie konnte das passieren?
Also die Beobachtung ist vollkommen richtig. Ich glaube, kein Unternehmen hat so früh den potenziellen Impact von AI erkannt. Ich glaube, sie haben sich 2014 oder so zur AI First Company declared selber. Sie haben 2015 angefangen, eigene Chips zu bauen. Also vor 10 Jahren, muss man sich vorstellen, hat Google erkannt, unsere Edge in KI wird nicht irgendwie bessere Modelle oder so sein, sondern es wird unter anderem auch bessere Hardware sein und so eine Unabhängigkeit von einem Nvidia zu schaffen und eigene diese sogenannten Tensor Processing Units zu bauen. Das ist 10 Jahre her. Das heißt, Google war bestens positioniert für KI und was man da sieht, ist quasi das manifestierte Innovators Dilemma. Also Google sitzt auf so einem hochprofitablen Geschäftsmodell, dass es schlicht keinen Anreiz gab, sich zu einer KI-Suche zu verwandeln. Jetzt muss man verstehen, in den normalen Suchergebnissen bei Google läuft schon ganz viel Machine Learning ab. Also da steckt viel, was man im weitesten Sinne unter dem Feld KI verstehen würde, drin, auch schon vor 5 Jahren oder vor 3 Jahren. Aber der Einsatz dieser neuen Transformer-Modelle, die immer noch relativ rechenintensiv sind, insbesondere auch bei der Inferenz, also der Abfrage der Modelle, das Training kostet einmal unheimlich viel Geld, aber auch jede Abfrage kostet, es würde die Kosten für Google ungefähr verzehnfachen.
Tatsächlich?
Im Moment, man geht davon aus, dass ein normaler Suchvorgang sozusagen Bruchteile von einem Cent kostet und eine Abfrage eines sozusagen KI-Modells würde einige Cent kosten.
Da sehen wir ja auch genau diese Zahl, diesen Faktor 10 sehen wir ja auch bei den Prognosen der Internationalen Energieagentur hinsichtlich des Stromverbrauchs, obwohl die Prozessoren tatsächlich immer effizienter werden. Aber Faktor 10 ist das.
Genau, man geht davon aus, dass eine AI, mit AI beantwortete Suche 10-mal so teuer zu beantworten ist als normale. Und gleichzeitig ist natürlich, wenn man sozusagen Fakten und Aussagen statt Links zurückgibt, viel schwerer Werbung darin unterzubringen und das sozusagen das hochprofitable Geschäftsmodell von Google auch weiter zu verfolgen. Also hat man auf beiden Seiten, sowohl auf der Kostenseite als auch auf der Lösseite, keinen Anreiz, das Geschäftsmodell zu ändern. Und so hat man, glaube ich, viele Sachen lange Zeit so ein bisschen wie in den Bell Labs damals auch einfach in der Schublade behalten. Also ich glaube, Google war eigentlich relativ weit bei AI und hat den Vorsprung auch so ein bisschen verkümmern lassen und weil sie einfach viele Innovationen geschäft haben und sozusagen in der Schublade verschwinden haben lassen. Sie waren ja dann, als sozusagen der Wettbewerbsdruck gestiegen ist mit OpenAI, hatten sie erstaunlich schnell mit Gemini sozusagen vergleichbare Modelle parat. Also die Grundlagenforschung der GPTs, diese Transformer-Modelle, kommt ja auch aus dem Google Lab, aus DeepMind. Das heißt, ich glaube, sie sind noch gut unterwegs und haben den Anschluss sicherlich nicht verloren, aber sie haben ihren Vorsprung auf jeden Fall verloren, den sie lange Zeit eigentlich hatten und dass sie die Awareness und Urgency gefühlt lange Zeit auch am ehesten hatten.
Jetzt könnten natürlich Ordoliberale sagen, wozu Regulierung? Der Markt wird es richten. Wir sehen es ja gerade in dem Beispiel. Hat jetzt zwar mehrere Jahrzehnte lang ein Google-Monopol, Quasi-Monopol bei Suche gegeben, aber das Innovators Dilemma, das funktioniert immer noch. Disruption kommt von der Seite. Alles gut, wir brauchen gar nicht zu regulieren. Was hält man einem solchen Argument entgegen?
je nach Tagesform denke ich so ein bisschen, ist es noch zu früh, das zu beurteilen, weil wir sozusagen noch gar nicht genug Wirtschaftsgeschichte gesehen haben, um das abschließend zu beurteilen. Ich glaube schon, dass sozusagen die New Economy da teilweise auch anderen Regeln folgt. Also, dass Monopole sehr, sehr stark sich ausbilden und verfestigen über 20 Jahre und dann eben doch, wie bei sozialen Medien zum Beispiel, auch sehr schnell wieder fallen können. Und auch sagen, logarithmisch fallen können, wo sie vorher sagen, exponentiell gestiegen sind. Trotzdem kommt es in den 20 Jahren, wo Google jetzt zum Beispiel absolut dominant war, natürlich zu erheblichen Einschränkungen von Innovation, von Marktkräften. Und allein deswegen sollte man, glaube ich, nicht darauf warten, ob eventuell jetzt sagen Innovation und ein Disruptor um die Ecke kommt, sondern sollte auch in dem Zeitraum natürliche Monopole regulieren, glaube ich.
Ja. Das ist ein gutes Argument. Lass uns bitte nochmal auf die Chips schauen. Nvidia ist ja eigentlich zu dieser unfassbaren Marktstellung wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Dafür waren die Chips gar nicht gebaut, sondern die hatten einen ganz anderen Anwendungsfall, nämlich Computerspiele. Dafür die Grafikprozessoren entpuppen sich jetzt als die bestgeeigneten, zurzeit bestgeeigneten Prozessoren für künstliche Intelligenz. Kann Nvidia vom Thron gestoßen werden? Und wenn ja, von wem?
Ich glaube, also einerseits spielt so ein glückliches Moment immer ein bisschen eine Rolle gefühlt bei Nvidia, aber es passiert auch zu oft sozusagen, um nur Glück zu sein. Also es ist natürlich auch die Softwareplattform, also CUDA, die sich dahinter verbirgt, die Chips jetzt so gut für AI-Anwendung nutzbar macht, aber sie hatten die Hardware sozusagen glücklicherweise schon dort und haben sich dann aber auch sehr schnell sozusagen, kommen sie immer vor die Welle und sind bei neu aufkommenden Trends, sei es Kryptomining oder eben jetzt AI, sozusagen dann auch softwaremäßig darauf vorbereitet. Wir sehen auf jeden Fall deutlich mehr Innovation wieder auch im Hardware-Bereich. So, die zwei Sachen, die ich daraus stellen würde, ist einmal die Firma Grok mit Q am Ende, nicht K, also nicht das KI-Modell von Twitter oder X, sondern es gibt eine Firma Grok mit Q am Ende, die eine neue Chip-Plattform baut, also die insbesondere die Inferenz, also die Abfrage der KI-Modelle deutlich schneller und effizienter ermöglicht als Nvidia-Chips. Deswegen ist man sich auch noch nicht ganz so sicher, ob Inferenz wirklich eine große Stärke von Nvidia bleiben wird. Und es gibt ein anderes super spannendes Unternehmen, das Cerebras heißt. Und was die machen, ist, dass sie die Chips, die wir nutzen, oder die Nvidia oder TSMC, der Hersteller von Nvidia, nutzt, stanzt man ja aus so großen Waferplatten, also Halbleiterplatten raus. Und was Cerebras macht, ist quasi, dass sie nicht mehr einzelne Chips daraus stanzen oder schneiden oder lasern, sondern dass sie diese gesamte sagen pizzaartige oder pizzagroße Halbleiterplatte als einen einzigen Megachip nutzen. Da sind da zigtausende Kerne drauf auf diesem Chip und wenn ich mich richtig erinnere, ist 90-fache an Arbeitsspeicher auch. Und das Wichtigste dabei ist, dass der Speicher mit dem Chip dadurch auch deutlich schneller kommunizieren kann. Also es gibt keine großen sagen Datenverluste oder Geschwindigkeitsverluste, wenn Speicher mit dem Chip, also wenn man sich so einen von Neumann Computer vorstellt, dann wird ja immer ständig was zwischen Chip und Speicher hin und her geschrieben. Und das kann auf dieser einen Platine oder auf diesem einen Halbleiter halt deutlich schnell passieren. Man hat quasi einen Supercomputer auf einer Scheibe und die wiederum kann man dann in große Serverschränke dann doch noch stapeln und damit noch größer machen. Und damit hat man eigentlich deutlich fähigere Supercomputer schon realisieren können, als wir das mit herkömmlichen Nvidia-Chips heute können. Die sind im Moment noch teurer, aber scheinen wirklich ein gutes Beispiel ist, das letzte Llama oder vorletzte Llama-Modell, Llama 2 war das quasi, das hat so ungefähr 30 Tage gebraucht, auf einem Nvidia-Cluster bei Facebook zu trainieren. Das hätte auf diesem Cerebras-Cluster in einem einzigen Tag
tatsächlich
trainiert werden können. Und das ist natürlich spannend quasi, dass es da auf der Hardware-Seite weiter Innovationen gibt. Und deswegen ist Nvidia, glaube ich, auch weiterhin getriebener, aber sagen mit 4,7 wahrscheinlich Billionen Marktbewertung in einer sehr komfortablen Position und auch weiter eine sehr innovative Company. Also ich sehe die jetzt auch nicht sagen kurzfristig da ihre Führerschaft aufgeben, ehrlich gesagt.
Stichwort Energieverbrauch. Google, Microsoft, Amazon haben alle angekündigt, in Atomkraft zu investieren, Small Modular Reactors aufzubauen. Jetzt auch unterstützt von Trump. Trump möchte, wenn ich es richtig gelesen habe, 200 Gigawatt in den USA neu mit Atomkraft installieren. Die Argumente der drei Hyperscaler in Atomkraft sind, anders ist es nicht zu schaffen. Sie hatten sich zu Net Neutral verpflichtet und waren auch auf ganz gutem Wege. Einige von ihnen haben es sogar schon erreicht. Ich glaube, Microsoft hat das schon erreicht, 7 Jahre vor Plan. Jetzt sagen sie, mit Blick auf AI geht es nicht anders als ohne Atomenergie in Deutschland. Friedrich Merz gerade in der Talkshow gewesen, vergangene Woche. Ich glaube, bei Maybrit Illner steht unter Rechtfertigungsdruck, wenn er den Gedanken, dass man es nicht ganz sein lassen sollte mit der Kernkraft, überhaupt öffentlich äußert. Was ist deine persönliche Meinung? Werden wir AI kombinieren können mit vollständigem Verzicht auf Kernenergie?
Ich glaube, dass das prinzipiell möglich sein sollte. Also wenn wir sagen Speichertechnologien und Solarenergie ausreichend weiter ausbauen, dann sollte es möglich sein. Einer der großen Vorteile von AI Data Centers ist ja, dass die eigentlich nicht am Konsumenten dran sein müssen. Ne? Also wir haben ja sagen bei unserer Energiepolitik so ein bisschen das Problem, dass die großen Verbraucher im Süden und im Westen der Republik sitzen, während der Strom am günstigsten, sagen wir, in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein ist, wo die Sonne scheint und die Windräder sich kräftig drehen. Das Gute ist, dass wir die Datacenter eigentlich dahin bauen können, wo wir Energieüberschüsse haben, wo wir vielleicht sogar netto negativen Strom haben, weil wo die KI trainiert wird, ist ihr erstmal egal. Richtig ist auf jeden Fall, dass KI sagen, unheimliche Mengen an Energie verbrauchen wird in Zukunft. Ich glaube, hinter den Kulissen läuft da wirklich ein Verteilungswettkampf um die letzten Power Purchase Agreements und die letzten sagen, Zugang zu Netzen und zu Energie, so um das ein bisschen greifbar zu machen. Ne? BASF gilt, glaube ich, als der größte Energie. Konsument der Welt, verbraucht ungefähr so viel wie das Land, die Schweiz, als weltweiter Konzern. Und die drei Hyperscaler, die ESG-Reports reporten, AWS tut das nicht, aber Microsoft, Google und Meta verbrauchen inzwischen mehr zusammen als BASF und die Schweiz. Und in Zukunft, in ein, zwei Jahren wahrscheinlich, zwei, drei Jahren vielleicht eher, werden sie jeder als Einzelner quasi so viel Energie verbrauchen wie ein BASF oder die Schweiz. Und die Kapazität existiert natürlich im Moment nicht im Netz. Ich glaube, das Netz ist dafür nicht vorbereitet. Es gibt nicht ausreichend Quellen. Das heißt, es wird im schlimmsten Fall mit fossiler Energie gemacht. Und selbst wenn diese Hyperscaler jetzt sagen, wir nehmen grüne Energie dafür, dann wird natürlich irgendjemand anders aufgrund der Preise letztlich auf fossile Energie umsteigen müssen am Markt. Das heißt, man muss neue Quellen ausbauen. Ich bin definitiv dafür, sozusagen weiter Atomkraft zu erforschen, sei es Fusion oder Fission, wie sagt man? Kernspaltung. Kernspaltung oder kleine modulare Reaktoren. Dass wir in Deutschland die alten Reaktoren wieder aufmachen, das sehe ich nicht. Mein Verständnis ist, dass sich dafür keine Betreiber finden oder wir müssen sie als Staat wahrscheinlich betreiben, weil sonst niemand dafür haften möchte. Ich bilde mir ein, man kann das sagen auch ohne und vor allen Dingen günstiger schaffen mit sagen, guter Speichertechnologie, wenn wir dort ebenfalls weiter forschen und mit Erneuerbaren. Ich würde es davon nicht abhängig machen. Ich gehe aber davon aus, dass man in den USA sagen, mit Atomenergie sehr viel Energie erzeugen wird, unter anderem auch, um den Energiehunger von AI ja, zu stillen.
Abschließende Frage, Philipp. Bei der Branche, die du gerade skizziert hast, künstliche Intelligenz, Energie, große Rechenzentren, alles, was mit der neuen Informationsgesellschaft zu tun hat, was kann denn unser Platz in Deutschland und Europa in diesem neu entstehenden Markt sein? Wo sollten wir unsere Schwerpunkte setzen? Wo haben wir die größte Chance, tatsächlich einen Schnitt zu machen und uns am Markt zu etablieren?
Also ich glaube, wir brauchen eine souveräne Infrastruktur. Das heißt, wir brauchen unsere eigenen Datacenter. Sagen wir müssen unsere eigenen Datenschätze heben. Wir müssen, glaube ich, souveräne Modelle auch bauen, weil was sonst droht, ist genau das Gleiche, worüber wir vorhin gesprochen haben. Also aus den letzten 20 Jahren ja in der Branche, wo ich herkomme, das digitale Marketing passiert ist, ist letztlich, wenn man so möchte, eine Art Kolonialisierung in dem Sinne, dass sagen Wertschöpfungspotenziale aus Europa abgewandert sind. Jedes Unternehmen zahlt irgendwie 5-7% Steuern mehr oder weniger an Google oder Facebook, um seine Kunden, Bestandskunden, neue Kunden zu erreichen. Das ist Geld, sagen, was einerseits nicht mehr geschöpft wird in Europa, es wird aber auch nicht mehr versteuert von den US-Konzernen hier, sagen, was ein Riesenproblem bei der Staatsfinanzierung langfristig auslöst. Und das gleiche Problem droht natürlich bei KI zu passieren. Das heißt, dass jedes Unternehmen in Europa wird natürlich KI-Dienstleistungen annehmen, um seine Effizienz zu steigern. Und das wiederum wird dazu führen, dass EBIT-Marge verschwindet und in Richtung USA geht. Vielleicht schafft man in absoluten Zahlen den Output zu steigern dadurch oder effizienter zu werden als Unternehmen. Aber ein großer Teil der Wertschöpfung wird eben auch in die USA gehen, wird sozusagen wieder in Europa nicht versteuert werden, höchstwahrscheinlich. Und damit sozusagen die Staatsfinanzierung noch schwerer machen. Davor habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Und deswegen sollten wir, glaube ich, so wie das teilweise schon getan wird, zum Beispiel durch Dieter Schwarz, eine souveräne Infrastruktur an Datenzentren aufbauen. Wir sollten dann vielleicht Open-Source-Modelle nutzen oder selber weiter daran forschen, wie das bei Mistral in Frankreich passiert. Wir sollten vielleicht auch souveräne Modelle haben, die sozusagen unseren Kulturraum besonders gut und unsere Werte besonders gut reflektieren. Also ich will keinen Protektionismus oder kein Splinternet, so, aber ich glaube, eine gewisse Souveränität beim Thema KI ist schon wichtig. Und eigentlich sind wir als Nation sehr gut darauf vorbereitet. Wir haben exzellente KI-Forscher, Ingenieure und Ingenieurinnen. Ich finde es ein sehr starkes Pattern eigentlich, dass wenn man sich anschaut, die Magnificent Seven CEOs, schaut man sich die an, ist offensichtlich, dass es alles weiße Männer sind. Aber was auch offensichtlich ist, ist, dass keiner davon ist BWLer oder MBA-Typ, sondern es sind alles Ingenieure. Selbst Steve Jobs ist und war Liberal Arts und hat nicht so richtig fertig studiert. Mhm. Aber davon abgesehen, selbst Jeff Bezos, der Investmentbanker war, war eigentlich Ingenieur bei Training. Mhm. In Europa der reichste Mann ist Bernard Arnault von LVMH, ist ebenfalls ein Ingenieur. Biotech, offensichtlich Wissenschaftler, also STEM-Berufe, MINT-Berufe. Die letzten Dekakons, die in Deutschland entstanden sind, Personio, Celonis, sind Computer Scientists und Ingenieure. Revolut, man könnte nehmen, was man möchte. Und es war natürlich schon immer in Deutschland so, SAP als dann größtes Technologieunternehmen, 4 von 5 der Gründer waren Computer Scientists, wie würde man sagen im Deutschen, weiß ich nicht. Und ich glaube, was wir wieder mehr machen müssen, ist Ingenieure fordern. Weil BWLer, ich bin selber BWLer, ich darf das vielleicht sagen, wir werden darauf trainiert, irgendwie irgendeinen Prozess 5% besser zu machen über die Zeit. Und so denkt man niemals neu über Prozesse nach oder wie man Prozesse disruptiert oder abschaffen kann. Ich glaube, Ingenieure haben die Vergangenheit von Deutschland und Europa sehr stark geprägt. Und ich glaube, wir müssen wieder mehr in Ingenieure und Ingenieurinnen investieren, das heißt den Übergang von Forschung zu Unternehmertum stärker machen, so wie das in München an der RWTH, in teilweise auch in Berlin oder in Karlsruhe schon passiert. Aber ich glaube, das müssen wir noch mehr fördern und dann entstehen, glaube ich, auch wieder spannendere Unternehmen in Deutschland.
So wie Peter Thiel das in seinem Buch, man mag den Namen Peter Thiel wegen Trump ja kaum noch in den Mund nehmen, aber immerhin, das Buch ist trotzdem interessant. Zero to One und One to Many. Zero to One ist das, was die Ingenieure machen, nämlich etwas erfinden, was vorher nicht gab und davon genau ein Stück herstellen. Und der BWLer kommt dann an und macht aus einem dann ganz viele. Gute Anregung, Philipp. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Philipp Klöckner war das.
Sehr gerne.
Danke fürs Mitmachen.
Vielen Dank.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Ich merke mir, Deutschland hat sich zu stark auf zu wenige Schlüsselindustrien wie die Automobilbranche konzentriert und dabei andere potenziell wichtige Sektoren wie Life Science, Biotech und Pharma total vernachlässigt. Philipp hat auch gesagt, dass es notwendig sein wird, künstliche Intelligenz zu regulieren, aber nicht in der Forschung, sondern erst dann, wenn KI eine breite Auswirkung auf die Gesellschaft hat. Eine zu frühe Regulierung könnte Innovationen bremsen, während spätere Maßnahmen dazu dienen sollen, Risiken zu minimieren. Und er kritisiert die dominierende Stellung von Google im Suchmaschinenmarkt und sagt, dass das Fehlen von Wettbewerbinnovationen behindere. Er schlägt vor, Monopole wie Google zu regulieren oder zu zerschlagen, um Innovation zu fördern, da die Strafen und aktuellen Maßnahmen gegen Google nicht ausreichend sind.
Ich nehme 3 Punkte aus dem Gespräch mit Philipp mit. Erstens, bei den Chip-Technologien, bei der Hardware tut sich eine ganze Menge. In den vergangenen Jahren haben wir sehr viel auf Software, vor allen Dingen auf KI geachtet, aber ohne gute, stärkere, energieeffizientere Hardware bleibt von der AI-Revolution wenig über. Deswegen Unternehmen wie Cerebras, von denen er gesprochen hatte, die sind sehr interessant. Wer sich also für künstliche Intelligenz interessiert, der wirft intelligenterweise auch einen verstärkten Blick auf die Hardwarehersteller. Zweitens, wir sehen, dass auch wenn die Chips effizienter werden, KI, vor allen Dingen die Trainingsprozesse von KI, enormen Energiebedarf entfalten werden. Der Wettbewerb um Energiequellen und Netzwerke, der wird immer intensiver werden. Deswegen die Frage, wer hat Zugriff auf welche Energiequellen, die wird für den künftigen Erfolg von KI-Unternehmen eine ganz große Rolle spielen. Wir hatten ja schon mal eine Folge zu dem Thema, es war Folge 309, gemacht für alle, die bei diesem Thema Energieverbrauch des KI-Sektors noch einmal nachhören möchten. Und ein letzter Punkt, um zu verhindern, dass Europa bei künstlicher Intelligenz von den USA dominiert wird, sollten wir eine souveräne Dateninfrastruktur aufbauen, sagt Philipp Klöckner aus guten Gründen. Dies könnte geschehen, zum Beispiel durch eigene Datacenter oder Open-Source-KI-Modelle. Europa, sagt er, verfügt über exzellente KI-Forscher und Ingenieurinnen und Ingenieure, ist eigentlich gut positioniert, selbstbestimmt weiterzuentwickeln. Wir müssen es nur eben auch tun. Und das war's mit dem HIGH-Podcast für diese Woche.
Wir hören uns wieder in der nächsten Woche am Dienstag um
5.55 Uhr. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Das war der HIGH-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hi.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer HIGH GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.